als Schriftlesung für unseren heutigen Sonntag und Thema geht hinaus aus ihr. Offenbarung 18, Vers 4 lesen wir heute. Matthäus 7, die Verse 15 bis 23. Matthäus 7, 15 bis 23. Da sagte Herr Jesus: Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine gute Frucht bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Heiland, wir danken dir dafür, dass wir auch heute Morgen wieder zusammenkommen dürfen unter deinem Wort. Danken auch für alle, die aus fern und nah mit uns hier vor Ort versammelt sind, die es auf den Weg gemacht haben, um Gemeinschaft mit uns zu haben und gemeinsam dich zu loben, dich zu preisen, miteinander auf dein Wort zu hören. Und schenke uns allen und auch all denen, die aus der Ferne mit uns verbunden sind, offene Herzen und Ohren, dein Wort gerne zu hören, es anzunehmen, es zu tun. Und dass wir uns auch da von deinem Wort treffen lassen, wo es uns wirklich treffen will, dass es nicht die verzagten, kleinmütigen Herzen, die schon unter ihrer Sünde ohnehin fast am Zerbrechen sind, noch zusätzlich belasten will, die will es aufrichten, trösten, ermutigen. Aber diejenigen, die selbstsicher sich ihres vermeintlichen Glaubens gewiss ihre Wege gehen und nicht wirklich auf dich und dein Wort achten, dass die auch merken, dass sie angesprochen sind, wo sie nicht auf deinen Wegen gehen, dass es nicht reicht, fromm daherzureden, irgendwo in der Kirche oder Gemeinde einen guten Posten zu haben, sondern dass es wirklich darauf ankommt, dir zu gehören, auf dich zu vertrauen, deinen Willen zu tun, auch bei aller Schwachheit und Fehlerhaftigkeit. Und über alledem loben und preisen wir deine Barmherzigkeit, die alle Morgen neu ist und uns als Sünder jeden Tag einlädt, umzukehren in deine offenen Liebesarme und dass du uns gnädig annimmst. Dir sei Dank dafür. Amen. Nehmt bitte wieder Platz und wir kommen dann zum Text vor der Predigt. Predigttext selbst, wie gesagt, genau genommen immer noch. Offenbarung 18, 4 geht hinaus aus ihr, mein Volk. Und als Text vor der Predigt Johannes 10, die Verse 1 bis 5. Johannes 10, 1 bis 5. Haben heute den dritten Teil zum Thema des Zeugnis der Reformation zu unserer Fragestellung geht hinaus. Jesus hier, Johannes 10, Verse 1 bis 5, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Im heutigen dritten Teil zum Thema "Geht hinaus aus ihr, mein Volk", fragen wir nach dem Zeugnis der Reformation. Mancher, vor allem wenn er stark freikirchlich verwurzelt ist, mag vielleicht sagen, mich interessiert nur, was in der Bibel steht. Dem Argument bin ich auch immer mal wieder begegnet und dann interessiert einen das, was auch die Reformatoren erkannt und gesagt haben, gar nicht. Gewiss ist das, was uns Gott in seinem Wort offenbart hat, der Dreh- und Angelpunkt. Die Grundlage, das Fundament oder wie die Theologen sagen, die Norma Normans, die normierende Norm, quasi das Urmeter, der Urmaßstab, an dem alles andere gemessen werden muss. Dennoch müssen wir uns, das müssen sich manchmal gerade auch Freikirchler sagen lassen, bewusst machen, fängt die Geschichte der Auslegung der Heiligen Schrift nicht erst mit uns an. Das Bemühen um das bestmögliche Verständnis der Heiligen Schrift, das haben auch andere vor uns schon gehabt, waren davon getragen und es schadet nichts, auch auf das zu hören, was sie schon in vergangenen Zeiten an Erkenntnis zutage gefördert haben. Gewiss, wir müssen alles, was uns an früherer und auch an aktueller Erkenntnis begegnet, an der Schrift überprüfen, gar keine Frage. Das ist die normierende Norm. Außerdem, zweiter wichtiger Aspekt, wir leben nun einmal im Land der Reformation. Das ist auch ein großes Geschenk, dürfen wir dankbar sein. Und das bringt auch mit sich, dass gerade Menschen in den sogenannten Kirchen der Reformation sich manchmal fast mehr, das ist dann das Gegenteil zur freikirchlichen Neigung, die landeskirchliche Neigung, dass man dazu neigt, vor allem auch unter landeskirchlichen Theologen, aber nicht nur da, mehr an den Aussagen der Reformatoren zu orientieren als an der Schrift selbst. Das ist natürlich ganz falsch. Richtig ist's, durchaus ernsthaft auf das zu hören, was die Reformatoren zu unserem Thema erkannt und gesagt haben. Wer sich schon mal damit beschäftigt hat, mit den Schriften der Reformatoren, der stellt fest, was ja auch geschichtlich bedingt war, sie haben grundsätzliche Fragen des Glaubens ganz neu und fundamental biblisch durchdacht. Und dabei haben sie Erkenntnisse zutage gefördert. Davon hat es übrigens gerne noch Plätze frei. Bei der Gelegenheit noch einen Hinweis, den wollte ich in den Abkündigungen schon sagen. Es empfiehlt sich aus strategischen Gründen, am Sonntagmorgen die Kirche von vorne zu füllen. Dann sind die freien Plätze hinten noch frei und für diejenigen, die dann am Schluss kommen, die sehen dann gleich, wo sie hinsitzen können. Und meine Arme sind nicht so lang, ich kann eh nicht handgreiflich da irgendwie. Ihr seid also sicher auch in der ersten Reihe. Genau. Also, bei Ihren Bemühungen, grundsätzliche Fragen des Glaubens und Lebens als Kirche und Gemeinde und Christ neu und fundamental biblisch zu denken, haben die Reformatoren Erkenntnisse zutage gefördert, die längst zu den bestgehüteten Geheimnissen der sogenannten reformatorischen Kirchen gehören. Ich sage es nochmal, zu den bestgehüteten Geheimnissen der reformatorischen Kirchen. Was wir heute im Wesentlichen in der Predigt durchgehen werden als Zeugnis der Reformation zu unserem Thema, darum geht hinaus aus ihr mein Volk, wage ich fast zu behaupten, dürfte keiner, auch wenn er in der Landeskirche groß geworden ist, jemals in seinem Leben gehört haben. Es werden viele, wahrscheinlich Generationen, in der Landeskirche geboren, getauft, groß geworden sein, Jahrzehnte, bis sie 80, 90, vielleicht sogar noch älter geworden sind und haben nie eine einzige Silbe trotz sonntäglichen Gottesdienstbesuchs und vielleicht noch Bibelstunde unter der Woche, nie eine Silbe darüber gehört. Bin ich mir ziemlich sicher. Dürfte die Norm sein. Bestgehütete Geheimnisse. Hören wir also aufmerksam hin, was uns Martin Luther und andere zu unserem Thema zu sagen haben. Und passt übrigens ganz genau, der Herr fügt die Dinge ja immer wieder auch ganz wunderbar. Morgen ist Reformationsfest und wir sind heute ganz nah dran. 1530, manche wissen das, übergaben die evangelischen Fürsten in Augsburg eine Zusammenfassung ihres Bekenntnisses an den katholischen Kaiser Karl V. Und dieses Augsburger Bekenntnis, auch Confessio Augustana, kurz CA genannt, definiert in Artikel 7 kurz und präzise, was Kirche ist. Jetzt Zitat, Confessio Augustana, Artikel 7, es wird auch gelehrt, nämlich von der evangelischen Seite, dass alle Zeit muss eine, zitiere es ziemlich original, muss eine heilige christliche Kirche sein und bleiben, welche ist die Versammlung aller Gläubigen, bei welchen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut des Evangelii gereicht werden. Die Frage, wo Kirche ist, entscheidet sich nach Auffassung der Reformatoren also an drei unverzichtbaren Merkmalen. Kirche ist erstens Versammlung aller Gläubigen. Das hatten wir letztes Mal auch schon festgestellt, schlicht biblisch. Es sind die, von denen Jesus sagt, wir haben es direkt gerade als Lesung gehört, Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Sie hören also nicht auf die Stimmen der Welt. Das ist ganz wichtig. Wenn wir feststellen wollen, wo Kirche, wo Gemeinde ist, ist immer da, wo nicht auf die Stimme der Welt gehört wird, sondern auf die Stimme des guten Hirten. Sie gehen auch nicht ihre eigenen Wege, auch nicht ihre eigenen scheinfrommen Wege. Sie folgen dem guten Hirten nach. Einem Fremden aber werden sie nicht nachfolgen, sondern werden vor ihm fliehen. Man beachte das aktive Fluchtverhalten, kein passives Aushalten, sondern fliehen, weggehen, geht hinaus. Denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Wenn die Stimme des Fremden ertönt, realisieren die Schafe des guten Hirten, da läuft was schief, da ist gefährlich und dann bleiben sie nicht da, wo die Stimme des Fremden ertönt, sondern die rennen so schnell sie können, bringen sich und ihre Seele in Sicherheit vor falscher Lehre etc. Johannes 10, Vers 5. Wie aber kann und soll dort Kirche sein, wo die Stimme der Fremden längst lauthals das Sagen übernommen hat? Zweitens, Merkmal laut Confessio Augustana, Artikel 7, Kirche ist dort, wo das Evangelium rein verkündigt wird. Kirche ist dort, wo Gottes Wort ist, nicht Menschenlehre, Gottes Wort. Wo das Evangelium nicht rein, das heißt nicht unverfälscht gelehrt wird, dort ist nicht Kirche. Nicht von ungefähr erhielten ja die evangelischen Kirchen die Bezeichnungen Kirchen des Wortes, weil sie diejenigen waren, im Unterschied zur katholischen Kirche, die vor allem die Tradition hochgehalten hat, die kirchliche Lehre, die das Wort Gottes hochhalten. Es kann für das Kirchesein deshalb nicht ohne Auswirkung bleiben, wenn sogenannte evangelische Kirchen das ihnen anvertraute Wort Gottes bewusst verfälschen, wie das beispielsweise durch die sogenannte Bibel in gerechter Sprache kirchenamtlich geschehen ist oder leider nicht viel weniger schlimm auf evangelikaler Seite durch die Volksbibel mit X geschrieben. Drittes Kennzeichen. Laut Erkenntnis der Reformatoren und schlicht auch biblisch, Kirche ist dort, wo Taufe und Abendmahl dem Evangelium gemäß gereicht werden. Auch ein wichtiges Merkmal, Taufe und Abendmahl sind nun mal die Dinge, die der Herr selber geboten, eingesetzt hat. Seine Verheißung auch dran geknüpft. Im rechten Umgang damit, im rechten Gebrauch von Taufe und Abendmahl, zeigt sich auch die rechte Liebe und Treue zu Christus, dem Herrn der Kirche. Wird das Wort Christi nur als fromme Theorie verkündet oder wird es mit Ernst gehört und ihm gehorcht? Und das erweist sich auch daran, dass Kirche mit den von Herrn Jesus Christus selbst eingesetzten Heilsmitteln Taufe und Abendmahl so umgeht, wie er es geboten hat. Und dass man eben nicht alles tauft, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, und nicht jeden, der noch so offenkundig in der Sünde lebt, zum Tisch des Herrn zulässt beispielsweise. Hier an den Nahtstellen des Werdens und Lebens von Kirche muss sich die Treue zu Christus und seinem Wort auch als allererstes in der Gemeinde und Kirche erweisen. Und wenn da Fehlanzeige ist, dann ist auch der Begriff Kirche Fehlanzeige. Die Klarheit, in der die Reformatoren das wahre Wesen von Kirche erkannt und beschrieben haben, ist leider zumindest in unserem Land fast vollständig verloren gegangen. Und das leider nicht nur in den Landeskirchen, sondern auch in landeskirchlichen Gemeinschaften und Freikirchen. Das war sicher bei der Entstehung der Freikirchen und der landeskirchlichen Gemeinschaften noch anders. Ich habe es sicher auch schon mal erwähnt, gerade im Thema Abendmahl, auch im Thema Taufe, haben sich ja die freien Gemeinden zum Teil abgetrennt, weil sie gesagt haben, bei diesem Missbrauch können wir nicht mitmachen. Aber wo wird das Thema, wie wir es heute auch weiter hören werden, Gemeindezucht? Trennung vom Sünder, Trennung von der falschen Lehre, auch in den landeskirchlichen Gemeinschaften, in den freien Gemeinden, heute wirklich noch konsequent gelehrt und gehandhabt. Unmissverständlich haben die Reformatoren die Gemeinde in die Pflicht genommen, die Gemeinde, Stichwort, liebe Geschwister, die Gemeinde in die Pflicht genommen, an der rechten Verkündigung des Evangeliums keine Abstriche zuzulassen. Doch soll man falsche Lehre nicht annehmen oder hören, denn dieselbigen, nämlich die falschen Lehrer, sind nicht mehr an Christus statt, sondern sind wieder Christen. Und Christus hat von diesen klar befohlen, hütet euch vor den falschen Propheten, Matthäus 7,15, und Paulus zu den Galatern, wer euch ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht. Das ist aus der Apologie, der Verteidigungsschrift dann. Es gab dann eine Gegenrede von katholischer Seite gegen diese Confessio Augustana und dann gab es wieder eine Gegengegenrede, das ist die sogenannte Apologie. Und da ist es der Abschnitt wieder zu Artikel 7 aus dieser Gegenrede. Wichtig, zitiere heute einiges aus diesen reformatorischen Schriften, damit wir sehen, wie glasklar die in der Schrift auch waren. Die belegen auch alles biblisch. Doch soll man falsche Lehrer nicht annehmen oder hören? Also da, wo nicht biblische Verkündigung geschieht, da soll der Christ nicht unter der Kanzel sitzen, der soll sie nicht hören. Denn dieselbigen, nämlich die falschen Lehrer, sind nicht mehr an Christi statt, sondern sind wieder Christen. Und Christus hat von diesen klar befohlen, hütet euch vor den falschen Propheten. Und Paulus zu den Galatern, wer euch ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht. Die klare Trennung von falscher kirchlicher Obrigkeit und Verkündigung ist nicht eine Möglichkeit, sie ist beider Seelen Seligkeit, wörtliches Zitat von Luther, beider Seelen Seligkeit, Pflicht der Gemeinde. Martin Luther hat es mit größtem Nachdruck und auf eindringlichste Weise betont, Zitat aus der Schrift von Luther 1523, so ziehen wir den Schluss, dass wenn es eine christliche Gemeinde gibt, die das Evangelium hat, sie nicht allein Recht und Vollmacht hat, achtet auf die Begriffe, Recht und Vollmacht liegt bei der Gemeinde, sondern es bei der Seelenseligkeit gemäß ihrer Pflicht, die sie Christus gegenüber in der Taufe eingegangen ist, schuldig ist. Wir merken an den Formulierungen, da geht es nicht um Optionen, es geht um Pflichten, Vollmachten, Schuldigkeit, Recht. Zu meiden, zu fliehen, abzusetzen, sich zu entziehen von der Obrigkeit, die die jetzigen Bischöfe, Äbte, Klöster, Stifte und ihresgleichen ausüben, weil man offenkundig sieht, dass sie wider Gott und sein Wort lehren und regieren. Und weiter. So ist also dies zum Ersten genügend fest und stark begründet und man kann sich darauf verlassen, dass es göttliches Recht sei und für der Seelenseligkeit, zweite Mal diesem Abschnitt, für der Seelenseligkeit nötig, solche Bischöfe, Äbte, Klöster und was es für Regiment dieser Art gibt, abzutun oder zu meiden. Aus der Schrift 1523, dass eine christliche Versammlung oder Gemeinde Recht und Macht habe, alle Lehre zu beurteilen und Lehrer zu berufen, ein- und abzusetzen. Aufgabe liegt bei der Gemeinde. Keine Gemeinde hat die Entschuldigung, ja, aber der Pastor, die Ältesten, der Oberkirchenrat, die Kirchenleitung, der Bischof, der Dekan. Nein, Recht, Pflicht, Vollmacht liegt bei der Ortsgemeinde. Hat Martin Luther gesagt. Ich sage, bestgehütete Geheimnisse der Landeskirchen. Ich weiß nicht, wie oft ihr davon schon gehört habt in der kirchlichen Verkündigung. Alles Originalzitate. Also, man muss falsche Kirche, Obrigkeit, Pfarrer, Pastoren, Älteste, Oberkirchenräte, Bischöfe absetzen, sagt Luther, abzutun, ganz unten, magentafarben hervorgehoben, abzutun, wo die Möglichkeit besteht, eine solche Obrigkeit zu entfernen oder zu meiden, wenn die Machtverhältnisse ein Absetzen einer solchen Obrigkeit nicht mehr zulassen, weil das Böse die Herrschaft bereits angetreten hat, dann zu gehen, zu meiden. Dabei, ganz wichtig, der nächste Punkt, unterscheiden die Reformatoren sorgfältig. Nämlich erstens den Heuchler, das ist ganz wichtig für die Praxis. Das heißt, den verborgenen Gottlosen. Bei ihm stimmen das Äußere, die Lehre und das Leben im Wesentlichen mit dem Evangelium überein. Und da niemand in das Herz des anderen sehen kann, außer Gott allein, können wir ihn nicht sicher als Heuchler überführen und sollen ihn in seinem Dienst annehmen. Da das Wort Gottes selbst Träger seiner Vollmacht ist und nicht der jeweilige Mensch, können wir uns auf die Wirkkraft des verkündigten Wortes in der Predigt wie in Taufe und Abendmahl verlassen, unabhängig von dem, der es ausspricht. Das Wort Gottes hat die Vollmacht und Kraft in sich selber. Bitte? Nein, den habe ich gerade im Moment nicht. Genau, der kommt nachher, der nächste. Genau. Das war jetzt im Moment auch eigenes Zitat. Da das Wort selbst Träger seiner Vollmacht ist, können wir uns auf seine Kraft, auf seinen Segen, der davon ausgeht, verlassen, unabhängig von dem, der es ausspricht. Da kommt jetzt der Text dann gleich. Das ist jetzt Confessio Württembergica, unser württembergisches Glaubensbekenntnis, das an einigen Punkten ganz besonders hervorragend ist. Wenn diese Bösen und Heuchler, wir sind jetzt bei den Verborgenen, bei den Heuchlern, wenn diese Bösen und Heuchler, jetzt Zitat aus der Confessio Württembergica, das Amt der Kirche aufgrund rechtmäßiger Berufung übernommen haben, so tun sie der Wahrheit der Sakramente an sich keinen Schaden, sofern sie nicht die Stiftung Christi, damit sind Taufe und Abendmahl gemeint, verkehren und widergöttliche Lehren vortragen. Wieder geht es um Lehre und Praxis, vor allem Taufe und Abendmahl exemplarisch. Damit kommen wir zur zweiten Unterscheidung, setzt die Confessio Württembergica aber sofort auch eine klare Grenze der Duldung des Bösen und des Heuchlers, sowie nämlich eine wahrnehmbare Verkehrung von Taufe und Abendmahl oder der Lehre eintritt, muss diese Duldung ein Ende haben. Ganz anders als mit dem verborgenen Heuchler soll die Gemeinde mit dem umgehen, bei dem Lehre und Leben offenkundig nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Denn seine Rede kann sie hören und soll sie beurteilen, sein Leben kann sie sehen und soll prüfen, inwieweit es mit dem Wort Gottes übereinstimmt oder eben auch nicht. Da hat die Gemeinde offenkundige, sichtbare und prüfbare Kriterien an der Hand. Diener des Wortes, die in ihrer Lehre oder in ihrem Leben in grober Weise vom Wort Gottes abweichen, damit als Irrlehrer oder Ungehorsame überführt sind, darf die Gemeinde nicht hören oder dulden. Bei ihrer Seelenseligkeit willen. Das ist ihr göttliches Recht, dazu hat sie Vollmacht und Pflicht. Als wahre Gemeinde. Ganz wichtig. Diese Unterscheidung von heimlichem Unglauben und offenkundiger falscher Lehre hebt Luther auch in seiner Schrift von den Konzilien und Kirchen 1539 in Bezug auf die Gemeindezucht hervor, habe ich jetzt gerade auch nicht an der Wand. Denn solche, jetzt wieder wörtliches Zitat, solche Heilmittel hat, gibt, übt, gebraucht und bekennt niemand, als allein Gottes Volk. Er redet von der Gemeindezucht. Solche Heilmittel hat, gibt, übt, gebraucht, bekennt niemand als allein Gottes Volk, auch wenn etliche falsche und ungläubige Christen heimlich darunter sind. Aber diese entheiligen nicht das Volk Gottes, vor allem solange sie im Geheimen bleiben. Denn die, die offenbar sind, duldet die Kirche oder das Volk Gottes nicht unter sich, sondern es weist sie zurecht und heiligt sie auch. Oder, wenn sie nicht wollen, schließt sie aus von dem Heilmittel durch den Bann und hält sie für Heiden. Matthäus 18, Vers 17. Wir sehen hier auch die klare biblische Begründung der Reformatoren. Was Luther hier sagt, ist uns nicht neu. Es ist das genau das, was wir am vergangenen Sonntag schon als biblischen Befund erkannt haben. Wir beachten außerdem, für Martin Luther ist es überhaupt keiner Diskussion bedürftig, sondern eine schlichte Feststellung. Offenbare, falsche und ungläubige Christen duldet die Kirche oder das Volk Gottes nicht unter sich. Ist wichtig, das ist keine Handlungsempfehlung. So könnte oder so sollte Kirche oder Gemeinde es machen. Es ist eine Feststellung. Wo wahre Gemeinde und Kirche ist, kann es gar nicht anders sein. Denn wo es anders ist, da ist wahre Kirche und Gemeinde nicht. Ganz einfach. Und weiter, wenn Luther hervorhebt, dass der falsche Mann im Amt die Gabe Gottes nicht unwirksam macht, stellt er dennoch fest, wieder wörtliches Zitat, denn es ist nicht sein, was redet und tut, sondern Christus, dein Herr und der Heilige Geist, redet und tut's alles, sofern die Einschränkung kommt, sofern er in der rechten Weise zu lehren und zu tun bleibt. Nur dass die Kirche öffentliche Laster nicht dulden soll, noch dulden kann. Ins Herz, haben wir schon gesagt, kann die Gemeinde keinem Menschen, auch keinem Pfarrer oder Bischof oder Ältesten hineinsehen. Was aber an Lehre und Leben eines Menschen öffentlich wird, das kann und darf die Gemeinde nicht ignorieren. Falsche Lehre und ein Leben im öffentlichen Widerspruch zum Wort Gottes kann und darf die Gemeinde in ihrer Mitte nicht dulden. Es ist wichtig, dass man genau an dem bleibt, was sowohl die Schrift sagt, als auch die Reformatoren. Wir lesen es ja auch immer beim Abendmahl und ein ganz wichtiger Satz, der auch in freien Gemeinden leider gelegentlich überhört wird. Da heißt es, ein jeder prüfe sich selbst. Steht nicht drin beim Abendmahl, wenn es darum geht, an den Tisch des Herrn zu dürfen. Und der Pastor und die Ältesten prüfen vorher jeden möglichst exakt. Wir haben nicht vom Herrn den Auftrag, dass ich als Pastor die Ältesten ausschicke und die Gemeindeglieder ausspionieren und so weiter und so fort, ob da bei denen alles in Ordnung ist oder nicht. Haben wir nicht die Aufgabe vom Herrn. Ein jeder prüfe sich selber. Ganz anders ist es, wenn eine offenkundige Sünde da ist, über die man Bescheid weiß. Da kann sich dann niemand aus der Verantwortung reden, da muss dann auch entsprechend gehandelt werden. Aber diese Unterscheidung zwischen offenbarer und heimlichem ist ganz wichtig. Der Herr hat uns nicht zu geistlichen Spitzeln berufen. Dass eine solche Gemeindezucht dann ein wesentliches Kennzeichen wahrer Kirche ist, führt Luther in derselben Schrift von den Konzilien und der Kirche weiter aus, also wesentliches Kennzeichen. Zum vierten, Folie kommt nachher gleich, im Moment noch nicht, zum vierten erkennt man das Gottesvolk oder heilige Christen an den Schlüsseln. Damit meint er auch wieder die Gemeindezucht. Die Schlüssel nämlich zu vergeben Sünde oder Sünde zu behalten. Die sie öffentlich gebrauchen, wie Christus sie Matthäus 18, 18 einsetzt, wenn ein Christ sündigt, soll er gestraft werden. Und wenn er sich nicht bessert, soll er gebunden und ausgestoßen werden. Bessert er sich, soll er losgesprochen werden. Das sind die Schlüssel. Das ist ja das Großartige. Wenn ein Mensch seine Sünde erkannt hat und sie bekennt, dann ist es die Vollmacht der Kirche, der Gemeinde, dem bußfertigen Sünder im Namen Jesu Vergebung zuzusprechen. Und er darf gewiss sein, wenn ihm die Vergebung zugesprochen ist, dann ist sie ihm auch vom Herrn definitiv vergeben. Das ist die positive Anwendung der Schlüssel, Sünde zu vergeben. Jetzt kommt die Folie. Wenn du nun siehst, dass man Sünde vergibt und straft, öffentlich oder insgeheim, da wisse, dass da Gottes Volk ist. Denn wo Gottes Volk nicht ist, da sind die Schlüssel nicht. Und wo die Schlüssel nicht sind, da ist Gottes Volk nicht. Nimm es wirklich mit nach Hause als Erkenntnis dieses Sonntags. Luther redet einfach von geistlichen Fakten. Er sagt nicht, Gemeinde Jesu, Gottes Volk sollte so oder so handeln. Er sagt, wo es so gehandhabt wird, da ist Gottes Volk, da ist Kirche. Und wo es so nicht gehandhabt wird, da ist Gottes Volk nicht, da ist nicht Kirche. Und da mag noch so ein hoher Kirchturm stehen und da mag noch so eine große Orgel spielen. Und da mögen noch so viele Prälaten mit Bischöfen mit noch so großen goldenen Kreuzen am Werk sein. Das ist alles nicht Kirche. Das ist alles nur kirchlicher Anschein. Wo die Schlüssel, Vergebung oder auch Gemeindezucht gehandhabt werden, da ist Kirche. Wo nicht, ist nicht Kirche. Fakten. Wo also nicht zurechtgewiesen, nötigenfalls nicht gestraft, nicht ausgeschlossen, sondern der offenkundige Sünder geduldet wird, da ist eindeutig nicht christliche Kirche. Und da das eine Feststellung ist, wenn wir die auf die heutigen Kirchen und Gemeinden anwenden, bleiben nicht viele Fragen offen. Allein schon dieses eine einzige Merkmal der Schlüssel, Sünde zu vergeben oder zu behalten und den Sünder eben auch entsprechend dann zu behandeln, erweist in aller Klarheit und Eindeutigkeit, dass alle, ich sage ausnahmslos alle, sogenannten evangelischen Landeskirchen nicht wahre Kirche sein können. Es ist gegebenenfalls zwischen der Einzelgemeinde und dem Kirchendach nochmal zu unterscheiden, aber die Großkirchen als solche können nicht Kirche sein. Im Sinne der Bibel und im Sinne der Reformation. Denn sie verzichten alle mehr oder weniger vollständig und ganz bewusst und ganz ausdrücklich auf das Amt der Schlüssel, auf die Gemeindezucht. Lehnen Gemeindezucht ausdrücklich ab. Denn zur Volkskirche soll und darf ja jeder gehören, hatte ich auch schon zitiert in den vergangenen Predigten, auch der allerschlimmste und offenkundigste Sünder und Gotteslästerer, so unbußfertig er auch sein mag. Und nachdem zum Beispiel vor Jahren schon die evangelische Kirche im Rheinland beschlossen hat, wie es in den anderen ist, weiß ich nicht genau, hat mich dann auch im Weiteren gar nicht mehr so sehr interessiert. Damals habe ich es als Pfarrer der Rhein der bekennenden Gemeinde Neuwied vor Ort direkt mitgekriegt. Beschlossen hat, grundsätzlich niemanden vom Abendmahl auszuschließen, muss in reformatorischer Klarheit festgestellt werden, diese Institution kann spätestens ab diesem Zeitpunkt nicht mehr als christliche Kirche bezeichnet werden. Interessant ist übrigens, liebe Geschwister, sogar der Theologische Ausschuss der Evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD, hat damals auf diese Tatsache hingewiesen. Zwar in kirchlich üblicher Zurückhaltung festgestellt, dass die evangelische Kirche im Rheinland mit ihrem miserabel begründeten Beschluss, jetzt kommt die Zurückhaltung, in Gefahr stehe, sich außerhalb der Gemeinschaft der evangelischen Kirchen zu bewegen. Trotzdem im Prinzip beachtenswert, was da der Rat, der Theologische Ausschuss der EKD festgestellt hat vor wohl etwa 20 Jahren. Dass tatsächlich mit einem solchen Entscheid, grundsätzlich jeden Sünder zum Abendmahl zuzulassen, die Existenz evangelischer Kirche auf dem Spiel steht. Sie haben es, wie gesagt, verharmlost, haben von Gefahr geredet. Natürlich, logischerweise, wenn sie nicht von Gefahr, sondern hätten es festgestellt, dann hätten sie ja die evangelische Kirche im Rheinland aus der EKD ausschließen müssen und sagen müssen, mit diesem Sünderhaufen haben wir nichts mehr zu tun. Deshalb konnten sie es nicht feststellen, obwohl sie es genau gewusst haben, sondern haben nur von einer Gefahr gesprochen. In reformatorischer Klarheit müssen wir diese Unschärfe überwinden und betonen, nein, die evangelische Kirche im Rheinland stand nicht in Gefahr. Sie hat durch diesen Beschluss de facto die Gemeinschaft evangelischer Kirchen verlassen. Sie hat aufgehört, evangelische Kirche zu sein, wie leider die übrigen sogenannten evangelischen Kirchen in Deutschland längst auch. Niemand kann mit Ernst behaupten wollen, da wo gleichgeschlechtliche Paare im Pfarrhaus miteinander wohnen dürfen oder gesegnet werden, könne noch Kirche sein. Kann niemand mit Ernst behaupten wollen. Nur ein Beispiel. Nun argumentieren, liebe Amtsbrüder, dass in der Volkskirche Gemeindezucht nicht möglich wäre. So begründete mir ein weit bekannter frommer Bruder und Pfarrkollege, vor einigen Jahren ist er heimgegangen. In Württemberg war er sehr bekannt und geschätzt, seinen konsequenten Verzicht auf Gemeindezucht mit dem Argument, in einer Kirche, die sich weigert, Kirchenzucht zu üben, weigere ich mich, Gemeindezucht zu üben. So hat er mir es wörtlich gesagt. In einer Kirche, die sich weigert, Kirchenzucht zu üben, weigere ich mich, Gemeindezucht zu üben. Ein sehr hochkarätiger Theologe, lieber, wertvoller, frommer Bruder, der einen sehr guten Dienst getan hat. Aber auch da müssen wir fragen, wie gut und biblisch ist dieses Argument? Wenn die Oberen im kirchlichen Stall keine Ordnung halten, dann tue ich es auf örtlicher Ebene auch nicht. Bin ich durch die Sünde der Oberen sanktioniert, wenn ich die gleiche Sünde begehe? Luther weist dieses Argument entschieden ab. Wir sehen auch in diesem Detail, wie sorgfältig die Reformatoren viele Fragen bis ins Detail hinein schon vor 500 Jahren durchdacht und auf den Punkt gebracht haben. Die kannten ihre Pappenheimer, ihre liebe Pfarrkollegen auch und wussten um menschliche Feigheit und Bequemlichkeit. Ja, es ist bequem zu sagen, wenn der Bischof nicht, muss ich auch nicht. Ja? Was hält Luther davon? Habe ich wieder auf Folie. Hier darfst du dich nicht an den beiden Schlüsseln des Papstes stören. Luther verweist gleich auf die allerhöchste zu seiner Zeit existierende kirchliche Obrigkeit. Auch wenn es die allerhöchste kirchliche Obrigkeit macht, ein allerhöchster irdischer Boss. Denn wenn er die Sünde nicht binden oder zurechtweisen will, so lass sie zurechtgewiesen und gebunden sein in deiner Pfarrei. In deinem Verantwortungsbereich, da bist du zuständig. Und da nimmt dir niemand die Verantwortung ab, damit stehst du vor Gott. Wenn er, nämlich der Papst oder der Bischof oder sonst irgendeine höherstehende kirchliche Obrigkeit, nicht lösen oder vergeben will, so lass sie in deiner Pfarrei los und vergeben sein. Ob wir unser Amt in Treue zu Christus und seinem Wort führen, können und dürfen wir niemals abhängig machen, ob andere, auch in der kirchlichen oder gemeindlichen Ordnungen höherstehende, dies ebenfalls tun. Jeder ist vor Gott verantwortlich, dass er in seinem Amt und an seinem Ort treu ist. Das war übrigens vor mehr als 26 Jahren letztlich auch der Grund für mein Ausscheiden aus dem Pfarrdienst der Württembergischen Landeskirche. Nachdem ich schon einige Jahre zuvor festgestellt hatte, dass meine frommen Brüder gar nicht mehr um die Kirche, sondern bestenfalls noch um ihre fromme Nische innerhalb der Kirche kämpfen, habe ich mich als ersten Schritt aus der Kirchenpolitik zurückgezogen. Habe auch aufgehört, um die Kirche zu kämpfen, aus dem einfachen Grund, weil ich feststellen musste, allein kannst du diesen Kampf nicht führen und es ist keiner bereit, diesen Kampf mit dir zu führen. Hat mir übrigens genau derselbe Bruder fünf Jahre später gesagt, als mein Weg dann aus der Landeskirche kurz davor war, rauszugehen. Als ich ihm damals meine Entscheidung und meine Überlegungen vorgelegt habe, bevor ich endgültig entschieden habe, da hat er zu mir gesagt, Jakob, ist alles biblisch richtig, was du sagst. Aber du wirst diesen Weg ganz alleine gehen müssen. Es wird keiner in Württemberg diesen Weg mit dir gehen. Aber ich hatte bis dahin den festen Willen, wenigstens in meiner Pfarrei, in meinem unmittelbaren Verantwortungsbereich, dem Wort Gottes und seinen Ordnungen so weit irgend möglich Geltung zu verschaffen. Ich betone immer wieder, ich konnte das unter volkskirchlichen Rahmenbedingungen auch nur ansatzweise, vielleicht ein paar Prozent mehr als meine frommen Amtsbrüder. Man kann nicht das Rad jahrzehnte- oder jahrhundertelange Fehlentwicklungen innerhalb weniger Jahre komplett zurückdrehen. Aber mir war wichtig, wo immer neue Entscheidungen zu treffen sind, sollen sie klar am Wort Gottes ausgerichtet sein, Punkt um Punkt den Wagen wieder auf Spur zu bringen. Aber das ließ die Kirchenleitung schließlich nicht zu und mein Pfarrdienst in der Württembergischen Landeskirche endete. Damit war dann auch für mich klar, okay, was die Kirchenleitung tut, ist ihre Sache. Aber wenn sie mich in meinem Verantwortungsbereich, meinen Dienst nicht mehr in Treue zu Christus und seinem Wort ausüben lässt, wie ich es auch im Ordinationsgelübde versprochen habe, dann ist der Weg an dieser Stelle zu Ende. Kommen wir damit zur spannenden Frage, warum ist Martin Luther nicht ausgetreten? Häufig wird von Befürwortern eines Verbleibs in den Landeskirchen ins Feld geführt. Ich kann es gar nicht zählen, wie oft mir dieses Argument um die Ohren geschlagen wurde. Aber Martin Luther ist doch auch nicht ausgetreten. Wir machen es wie er. Wir sind gute Lutheraner, ja? Folgen seinem Beispiel. Wir bleiben, bis wir hinausgeworfen werden. Heldenhafte Leute. Oder doch nicht. Was hat dieses Argument für sich? Sehr wenig bis gar nichts. Dieser Hinweis ist ähnlich wirklichkeitsfremd und dämlich. Ich muss es an dieser Stelle nochmal sagen, der Begriff dämlich gefällt nicht jedem. Muss aber an dieser Stelle sein, denn es geht hier nicht darum, dass man besonders klug sein müsste, besondere theologische oder historische Erkenntnisse haben müsste, um es zu blicken. Nein, man muss sich schon besonders dämlich anstellen, wenn man es nicht blicken will. Und das muss man auch sagen. Ähnlich wirklichkeitsfremd und nicht sehr intelligent wie das Argument, dass im Alten Testament auch niemand aus dem Volk Israel ausgetreten ist, hatten wir letzten Sonntag mit dem Pseudo-Argument uns damals befasst. Hier nächstes Pseudo-Argument. Damals hatten wir festgestellt, aus dem Volk Israel konnte man nicht austreten, und zwar geistlich begründet nicht, weil das Volk Israel das Volk des Bundes und das Volk der Verheißung ist. Da kann man nicht austreten. Gemeinde außerhalb der Synagoge sammelt sehr wohl, hatten wir auch letzten Sonntag, ist was anderes. Ähnliches gilt jetzt aus äußeren Gründen für die Kirche zur Zeit Martin Luthers, nicht aus geistlichen, sondern jetzt aus rein äußeren staatsrechtlichen Gründen. Und von einem Theologen muss ich erwarten, dass er das weiß. Vielleicht nicht von jedem Laien, aber von einem Theologen muss ich wissen, dass er geschichtlich so viel weiß, dass er es beurteilen kann. Luther konnte nicht wie wir heute einfach zum Standesamt gehen und seinen Kirchenaustritt erklären. Er lebte im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Das war ein katholisch-kirchliches Reich. Es verstand sich selbst als Gottesherrschaft, ähnlich dem Volk Israel im Alten Bund. Hat ja auch etwas mit der Ersatztheologie zu tun, dass die Kirche sich ganz bewusst voll an die Stelle Israels getreten sah. Auch im Sinne dieser Gottesherrschaft. Für den Normalbürger war eine Existenz außerhalb der Kirche schlechterdings nicht möglich. Die Bannbulle des Papstes zog automatisch die Reichsacht nach sich. Das heißt, wer aus der katholischen Kirche ausgeschlossen wurde oder hätte austreten wollen, konnte auch nicht mehr Bürger des Reiches sein. Der verlor automatisch alle seine staatsbürgerlichen Rechte, wurde zur Unperson. Er war vogelfrei. Wer unter Reichsacht geraten war, der konnte von jedem, dem er über den Weg lief, an Ort und Stelle straffrei totgeschlagen werden. Mit dem konnte man machen, was er wollte. Der war eine Unperson, der hatte keinerlei Rechte mehr. Luther hatte also gar keine andere Möglichkeit, als in der katholischen Kirche zu bleiben und dort für seine Überzeugung einzutreten, bis er exkommuniziert wurde. Und von diesem Augenblick an, als er exkommuniziert wurde, musste er unmittelbar mit dem Tod rechnen. Und er hätte ihn ziemlich sicher auch bald ereilt, wenn er nicht, wie die meisten von euch wissen, auf dem Weg von Worms zurück sehr schnell von den Soldaten Friedrichs des Weisen gekidnappt worden wäre, und der ließ ihn dann auf der Wartburg in Sicherheit bringen, weil er sonst nicht mehr lange gelebt hätte. Und das war allen Beteiligten klar. Wir haben heute, und deshalb können wir mit 0% Berechtigung auf Martin Luther verweisen, wir haben heute, Gott sei Dank, eine ganz, ganz, ganz andere Situation. Jeder kann heute völlig mühelos eine falsche Kirche verlassen. Ein schlichter Weg, wenn er bei einer Landeskirche evangelisch-katholisch ist, schlichter Weg zum Standesamt, erklär meinen Kirchenaustritt 10 oder 15 Euro Bearbeitungsgebühr, und dann ist er da raus. Und es droht ihm keine Gefahr vor Leib und Leben. Für solche, die bei kirchlichen Arbeitgebern angestellt sind, wird es ein bisschen prekärer. Da kommen wir, so Gott will, an den nächsten Sonntagen, dann in 2 und 3 Wochen. Nächsten Sonntag nicht, dann die beiden Sonntage drauf noch drauf. Aber trotzdem droht ihm noch keine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben. Und sich mit seinen Gaben dann dort einbringen, wo sich Gemeinde Jesu den biblischen Maßstäben entsprechend versammelt. dass dies auch heute nicht ganz ohne Widerstände und gegebenenfalls Nachteile vonstatten geht, gerade wenn man kirchliche Arbeitgeber hat, heißt noch lange nicht, dass der Weg falsch ist. Man wird ihn sicherlich dann auch in besonderer Weisheit und Ehrlichkeit bedenken müssen. Falsch ist er deshalb nicht, im Gegenteil, in der schon zitierten Schrift von den Konzilien und Kirchen nennt Luther als siebtes Kennzeichen der Kirche die Verfolgung. Zum siebenten erkennt man nach außen, also ein sichtbares Zeichen, wo wahre Kirche ist, das heilige christliche Volk an dem Heilmittel des Kreuzes. Das ist alles Unglück und Verfolgung, allerlei Anfechtung und Übel, wie das Vaterunser betet, erlöse uns von dem Bösen, vom Teufel, von der Welt und vom Fleisch leiden muss, damit es seinem Haupt Christus gleich werde. Wenn wir also von der Gemeinde verfolgt, vom politischen System Druck bekommen, gehört das zum Heilsmittel des Kreuzes. Eines der Kennzeichen, dass hier heiliges christliches Volk ist, gehört für wahre Gemeinde irgendwo ein Stück weit mit dazu. In einer gottfeindlichen Welt kann der, der die Wahrheit verkündet, auf die Dauer nicht ohne Druck und Widerstand und Verfolgung bleiben. Verfolgung und Leiden liebt und sucht wohl niemand von uns, aber wir haben keine Erlaubnis von unserem Herrn Jesus Christus, die Wahrheit zu verleugnen, seinem Wort ungehorsam zu sein, fremder Sünden teilhaftig zu werden, weil wir Unannehmlichkeiten vermeiden wollen. Das Böse kann sich ja nicht nur in der Welt, sondern auch in Kirche und Gemeinde vor allem deshalb so austoben und ausbreiten, weil so viele Unannehmlichkeiten vermeiden wollen und nichts gegen das Böse unternehmen. Wir haben stattdessen die Verheißung, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Offenbarung 2, Vers 10. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Das ist die Devise, das Gebot des Herrn für uns. Und wir sind längst in einer Zeit, und das wird voraussichtlich dramatisch zunehmen, in der diese Treue sehr ernsthaft geprüft wird. Möge der Herr uns allen durch seinen Heiligen Geist Vertrauen und Kraft zu dieser Treue geben, denn die Verheißung, die Krone des Lebens wartet ja auf uns. Die liegt da. Sag's mal wieder etwas kindlich im Bild gesprochen, da sind täglich irgendwo die Engel beschäftigt, unsere Goldkrone auf Hochglanz zu polieren, damit die auch im bestmöglichen Zustand ist, wenn wir dann dort ankommen. Ja, steht so nicht in der Bibel, das ist meine fromme Fantasie, die da gerade mit mir durchgeht, aber das macht so schön und anschaulich, ja. Das dürfen wir uns vorstellen, da wartet unsere Krone, die Krone des Lebens, frisch poliert, goldglänzend. Hat kein Rost angesetzt und keine Patina sonst irgendwie, die wartet da auf uns. Und es wäre doch furchtbar, wenn deine oder meine Krone im Himmel da einfach liegen bleiben würde. Wenn du nicht kommst, um sie entgegenzunehmen, weil wir untreu geworden sind, wäre doch furchtbar. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer himmlischer Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns in diese Kämpfe hineingestellt hast. Ja, und wir erleben es auch in diesen Tagen, dass tatsächlich nach vielen Jahren und Jahrzehnten der Ruhe, wo wir dein Wort frei verkünden konnten, die Wahrheit dank eines noch geltenden und von den Behörden beachteten Rechts auf Meinungsfreiheit, auf freie Religionsausübung, auch ziemlich frei die Wahrheit sagen konnten, wie es nun zunehmend anders wird. Unter Druck, unter Widerstand gegen diejenigen, die die Wahrheit aussprechen, zunimmt. Aber dass wir im Vertrauen auf dich, im Vertrauen auf deine Treue und Fürsorge auf diesem Weg der Wahrheit bleiben dürfen und auch da, wo es unangenehm wird, deine Verheißung haben, deinen Schutz und deinen Segen, dass wir bei der Wahrheit bleiben und keine Abstriche machen und nicht feige werden. Da gib du uns Kraft. Und dass auch diese Tatsachen, die nicht nur in deinem Wort eindeutig und klar bezeugt sind, die auch von den Reformatoren wieder ganz deutlich auf den Leuchter gestellt wurden, nun aber seit langer Zeit auch in den großen Kirchen und auch zunehmend in freien Gemeinden verschwiegen, verheimlicht, vertuscht, verdreht werden, dass wir sie doch beachten, dass wir ganz messerscharf erkennen, wo wirklich Gemeinde Jesu ist, wo wir als bibeltreue Christen sein können und wo wir uns auch zu trennen haben. Und dass du uns auch in deinem Heiligen Geist Klarheit schenkst, auch in unserer Gemeinde gute, klare Wege zu gehen, wo nötig, auch in seelsorgerlicher Rücksichtnahme, dass du uns das nötige Feingefühl, das Mitgefühl auch für den Sünder, das nötige Erbarmen und Verständnis schenkst. Aber nicht so, dass wir deshalb Sünde verharmlosen und kleinreden, sondern mahnen und strafen, wo es nötig ist. Und dass vor allem aber auch jeder von uns selber, das ist ja dein Gebot, ein jeder prüfe sich selbst. Dass wir vor allem den Maßstab deines Wortes selber an uns anlegen, an unsere Herzen, an unsere Gedanken, an unsere Worte, an unser Tun und prüfen, ob wir mit dem, wie wir unterwegs sind, wirklich auf guten und gesegneten Wegen unterwegs sind. Dazu schenke uns deinen Heiligen Geist und deine Kraft. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.